Ja, es ist ein besonderer Morgen. Auch, dass so viele Nationen zusammen sind. Früher habe ich immer gedacht, China ist so weit weg, wie die Frauen da wohl ticken. Aber dann habe ich Lee kennengelernt. Lee, wo bist du? Du hast gebetet. Ah, da. Dann habe ich Lee kennengelernt und Lee kommt aus China. Aber ich habe festgestellt, sie tickt, wie Frauen ticken. Auch in China ticken die Frauen ähnlich wie wir. Vielleicht nicht im allen. Und dann kommen auf einmal so viele südamerikanische Frauen zu uns. Und ich denke, die Kultur kenne ich gar nicht, wie die Frauen wohl ticken. Aber ich habe so eine Ahnung, dass ihr auch so tickt. Und Gott hat uns auch in Deutschland, wo man denkt, wie ticken die deutschen Frauen. Ich bin vom Dorf zum Beispiel, von einem deutschen Dorf. Ursprünglich bin ich aufgewachsen. Aber wir ticken genauso. Wir haben dieselben Probleme. Wir lieben Beziehungen. Wir lieben es, in Beziehungen hineingeflochten zu sein. Und dafür brauchen wir Hilfe. Wir sind eine christliche Gemeinde. Und wir reden davon, wie Gott auf der Suche ist nach Menschen und nach Frauen, die er lieben kann und die sich von ihm lieben lassen. Es ist auch ein besonderer Morgen, weil Töchterlein da ist. Ich muss es immer wieder sagen. Ich sehe Laura heute mal beim Frauenfrühstück. Und dann habe ich diesmal, ja, habe ich auch jemanden mitgebracht. Und ich habe auch gefragt. Ich habe mitgebracht Savannah. Und das ist eine besondere Geschichte. Ich habe euch ja immer mal geteilt, dass meine Schwiegermutter ins Pflegeheim gekommen ist, so ziemlich in der Nähe. Und das war für mich wie eine neue Welt. Kannte mich überhaupt nicht aus, wie die Menschen da ticken, wie die Mitarbeiter ticken und wie man, wenn man als Besucher und als Angehörige dorthin kommt, wie man sich da reinfindet. Und da habe ich Savannah kennengelernt. Und Savannah ist, muss ich sagen, Buddhistin, was ich auch respektiere. Und trotzdem ist es auch eine Ehre für mich, dass sie vom Gott der Christen hört, wie er liebt, wie er tickt und wie er drauf ist. Und sie fährt den Urlaub bald nach Hause und kann sie sagen, sie war in einer christlichen Gemeinde und hat komplett an einem christlichen Frauenfrühstück teilgenommen. Gott sagt von sich selber, seine Augen durchstreifen die ganze Erde und er sucht nach Menschen, auch nach Frauen heute Morgen, die klug sind und nach Gott fragen. Also er sucht nicht nur in Deutschland, er hat in China gesucht, er hat Lee gefunden, obwohl du ihn in Deutschland gefunden hast. Ne? Handy bitte ausmachen, ja, danke. Es ist so, dass wir oft so dahin leben, wir haben keine Ahnung, dass es diesen Gott gibt, der auf der Suche ist nach Menschen. Und Gott weiß das, dass wir so dahin leben. Wir haben auch manchmal andere Götter, aber wir leben gerade in Deutschland und in der westlichen Welt leben wir nach materiellen Maßstäben. Wir strecken uns nicht nach Gott aus. Gott nutzt aber Situationen im Leben von uns Frauen, wo wir an Weggabelung kommen, wo uns Leid trifft, wo wir offener werden dafür, ob da irgendwo ein Gott ist, der hilft. Er will das nutzen, um sich dem Menschen zu zeigen und ihm zu erklären, wie seine Liebe ist. Wie meine ich das? Zum Beispiel, mein jüngster Sohn, Michi, hat eine Freundin. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie Gott Situationen im Leben nutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Seine Freundin hat in einer Familie gelebt, Vater, Mutter, zwei Kinder. Sie haben in Hannover gelebt und ihr Leben war gut, lief so dahin. Doch dann passierte das, dass wo die Mädels so 17, 16, 17 und 19 waren, dass der Vater schwer erkrankte und starb. Er war ungefähr ein Jahr tot. Da trat auf einmal, da hat Michis Gemeinde ein neues Haus gebaut in Langenhagen-Kaltenweide und ich war dabei beim ersten Gottesdienst, beim Eröffnungsgottesdienst und Nele war auch gekommen. Und Michi war auch da und da habe ich sie das erste Mal kennengelernt. Und dann passierte nicht nur Folgendes, dass in dieser Lebenskrise, wo im jungen Alter der Vater auf einmal stirbt, auch noch die Information in ihr Leben einbrach oder in diese Familie, dass da ein Gott ist, ein Gott der Liebe, der dieses Mädchen und diese junge Frau gerne lieben möchte, ihr helfen möchte in dieser Lebenssituation. Das hatte sie vorher noch nie gehört. Hinzu kam, dass Michi sich mit diesem Mädchen befreundet hat und dass in dieser Familie, wo noch 3 Menschen übergeblieben waren, auf einmal auch ein junger Mann dazu kam. Das war für die ganze Familie schwer. Es war nicht leicht. Es waren viele Umstellungen, viele Umbrüche in dieser Familie. Und für diese junge Frau, die Michis Freundin geworden ist, trat die Frage auf, kann das ein Gott der Liebe sein, der so früh meinen Vater sterben lässt? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, dass wenn es auf einmal um Gottes Liebe geht und Gott die Macht hat, Menschen vor Bösen zu bewahren, dann passiert so etwas in ihrem Leben. Und das war auch mit dieser Frage, ist sie aber an Gott rangetreten und hat eine persönliche Antwort gesucht und auch erwartet. Und Gott hat sich ihr gezeigt und hat ihr, ja, ist ihr begegnet. Und davon hören wir auch heute. Wir beschäftigen uns ja mit den Frauen der Bibel, mit dem, was in Zeit und Raum in ihrem Leben passiert ist, weil wir glauben, dass Gott dadurch zu unseren Herzen reden wird. So wie ich dachte, in China sind die Frauen anders, so denkt man auch, vor 2000, 3000 Jahren waren die Frauen anders, aber sie ticken ganz genauso. Und da gucken wir uns heute eine Frau an, in deren Leben auch eine Weggabelung war, so ein richtiger Einbruch passiert ist. Und mein Thema ist heute unsere Liebes- und Lebensstrategie und Gottes Antwort darauf. Lea. Wir sind bei Lea im Alten Testament. Und es ist eine echt dramatische oder eine sehr miserable Geschichte. Vielleicht hat Gott es extra so geführt, dass wenn wir sehen und uns mit Leas Leben vergleichen, dass wir denken, wir kommen doch besser weg. Ja. So, wenn ich mich jetzt konzentriere, finde ich es auch. Ja. Aber ich möchte das erzählen. Viele von euch kennen die Geschichte, aber ich möchte es nicht vorlesen, sondern erzählen. Hier ist ein junger Mann. Der musste von zu Hause abhauen, weil er sich voll daneben benommen hat, weil sein Bruder so sauer auf ihn war, dass er ihn umbringen wollte. Und dieser Mann hieß Jakob. Er war jung. Und seine Mutter hatte ihm den Rat gegeben, also hau ab und geh in das Land oder in diese Landschaft, wo ich früher gelebt habe, versuch Verwandtschaft zu finden und dort irgendwie unterzukommen. Er macht sich also auf den Weg, dieser junge Mann, Jakob heißt er, und kommt tatsächlich auch in diese Gegend und fragt nach seiner Verwandtschaft. Und er findet dort Hirten, das sind ja Nomaden gewesen, die Schafe oder Ziegen gehütet haben, wahrscheinlich eher Ziegen. Und die sagen, ja, diese Verwandtschaft, die ist hier. Und guck mal, da kommt jemand von der Verwandtschaft an. Rahel heißt sie. Und Rahel war schön. Rahel hatte eine coole Figur. Top, so eine Chica, also so eine richtige, so ein Mädel, wo alle geguckt haben. Und mich wundert das so sehr, dass dieser Vater von der Rahel erlaubt hat, dass sie Hirtin sein durfte. Das hat mich bei der Vorbereitung echt geärgert. Die Jüngere, die Schönere, sie darf Tiere hüten, mit anderen Hirten zusammenkommen, obwohl sie ja wirklich gefährdet ist auch als junge Frau. Das war einsam da. Ne? Auf jeden Fall, dieser Mann, Jakob, auf der Flucht, sieht als erstes Rahel. Und wenn man gefühlsmäßig in Nöten ist, so ein Vakuum hat, so ein richtig sich nach Geborgenheit und Liebe sehnt und sieht so ein Mädchen, zack, er war hin, voll entflammt. Und zwar, Laban, so hieß der Vater von der Verwandtschaft dort, hatte 2 Töchter, die ältere hieß Lea, die trat noch nicht in Erscheinung, die jüngere hieß Rahel. Leas Augen waren ohne Glanz. Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Jakob hat sich so in sie verschossen, dass er erstens da geblieben ist. Er konnte ja auch nicht nach Hause, weil er Mist gemacht hatte. Und der Vater von der Rahel sagte dann, okay, bleib bei mir, aber du kannst auch für mich arbeiten, hast eine Beschäftigung, aber das soll auch nicht umsonst sein, du kriegst was dafür. Was kann ich dir dafür geben? Und er sagt, die will ich, Rahel will ich für meine Arbeit haben. Rahel war die Jüngere. Er sagt, alles klar, 7 Jahre warten. Er musste 7 Jahre auf Rahel warten. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, in Zelten wahrscheinlich, wo sie gelebt haben, sind diese beiden Schwestern, Rahel und Lea und Jakob. Lea sieht 7 Jahre lang, wie Rahel verliebt ist in Jakob und Jakob verliebt ist in Rahel. Wie sie schäkern, ja, wie sie sich suchen, wie sie sich vielleicht heimlich treffen. Er ist Zeuge davon, sie ist Zeuge davon. Und das ist hart, ich sag's euch. Sie, Rahel, scheint wie das Erfolgsmodell. Sie ist die Jüngere, sie ist schön, sie hat einen Verehrer. Das macht Menschen attraktiv, wenn andere da sind, die sie toll finden. Ja? Und sie muss das mit ansehen. Okay, die 7 Jahre nähern sich dem Ende. Es kommt langsam in Sicht. So diente Jakob um Rahel 7 Jahre. Und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir jetzt meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Aber der Vater, der kennt sich aus mit den Sitten des Landes und hat echt eine fiese Tour drauf. Ne? Und zwar macht er das Hochzeitsmahl und das war ja alles sehr, sehr streng damals. Ne? Vielleicht waren die verschleiert, die Frauen, sehr wahrscheinlich sogar. Er macht das Hochzeitsmahl und als es Abend wird, vielleicht er auch was getrunken hat, bringt er Jakob nicht Rahel, sondern Lea. Ja? Er vertauscht die beiden. Jakob kriegt nichts mit, es ist dunkel, ist ja nicht wie heute wahrscheinlich. Und am nächsten Morgen sieht er, das war nicht Rahel, das war Lea. Lea hat vielleicht gedacht, ja, jetzt kriege ich auch ein Stück ab von dem Kuchen. Ich habe 7 Jahre gesehen, wie Jakob und Rahel verliebt miteinander waren. Mich hat er nicht gesehen. Es ist kein junger Mann gekommen, der um mich geworben hat. Jetzt kommt mal meine Zeit. Vielleicht hat sie es deswegen mitgemacht. Das ist nicht gesagt. Ob der Vater so viel Macht hatte, dass er das machen konnte, ohne die Einwilligung seiner Tochter, oder ob sie mitgespielt hat. Auf jeden Fall ist Jakob so geschockt, dass er zu dem Vater sagt, warum hast du mich betrogen? Was soll das? Er ist völlig entsetzt, wie es wohl Rahel ging. Und dann sagt aber der Vater, es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Halte mit dieser die Hochzeitswoche, mit Lea, so gebe ich dir die andere auch noch dazu. Für den Dienst, den du mir noch 7 Jahre leisten sollst. Okay? So ging Jakob auch zu Rahel ein. Und er hatte Rahel lieber als Lea. Das ist ein schlechter Start, oder? Was meint ihr? So schlecht haben wir es doch nicht, oder? Das ist ein schlechter Start. Was erstaunlich ist, in der ganzen Geschichte bis jetzt hat weder Rahel noch Lea noch Laban, auch Jakob, Gott nicht mit in die Rechnung gebracht. Gott, der doch in die Zukunft gucken kann und der sehen kann, was vielleicht passiert, mit keinem Wort erwähnt. Wenn ihr euch an die Generation vorher erinnert, an Rebekka und Isaak, das war die Top-Geschichte. Da war Gott richtig mit drin und hat eine schöne Liebesgeschichte geschenkt. Hier nicht. Hier ist Gott noch nicht in der Rechnung mit drin. Ihre Liebesstrategie war, wir entscheiden das selber, wir kriegen das schon hin. Lea, wie jede junge Frau, sucht das, was Jakob Rahel gibt. Jede Frau möchte das doch, oder? Geliebt sein, begehrt sein. Dass der Mann gerne mit ihr ins Bett geht und nicht gezwungenermaßen. Aber wir wissen auch, dass noch ein längerer Leidensweg vor ihr liegt. Aber dann kommt Gott von sich aus mit rein in die Geschichte. Und zwar heißt es das erste Mal dann, als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Als aber der Herr sah, Gott ist da. Sie haben ihn nicht mit einbezogen, aber er ist da. Und er fängt an, in die Geschichte, in Zeit und Raum dieser Menschen einzugreifen. Es lag nämlich auf dieser Familie von Rahel, von der Generation vorher, Unfruchtbarkeit. die Frauen konnten keine Kinder bekommen. Es war unheimlich, die haben richtig Probleme damit gehabt. Aber Gott greift ein und macht Lea fruchtbar, weil er sieht, kein Mensch kann ohne Liebe leben. Ja? Das hältst du nicht aus. Du gehst kaputt und schrumpelst ein wie eine Rosine, wenn du keine Liebe bekommst. Aber er wählt andere Liebe. Was Lea vielleicht erwartet hat, war Eros. Ja? Begehrt sein, verliebt sein, die Oper, große Gefühle mit dem Mann, den man erwählt hat. Aber was Gott ihr gibt, ist Philia, Freundschaft und Mutterliebe bringt er in ihr Leben. Ist auch eine starke Liebe. Ja? Die Mutterliebe nimmt einen großen Raum ein im Herzen und auch in Gedanken. Bei dieser Liebes- und Lebensstrategie, die sie wählt, erstmal in Beziehungen reinzugehen ohne Gott, da möchte ich eine Situation angucken, wo Jesus auf der Erde war. Da hat er so eine Frau getroffen, die in einer ähnlichen Situation war. Und er hat ihr etwas mit auf den Weg gegeben, was er uns auch mit auf den Weg geben will. Und zwar ist das die Szene, wo Jesus die Frau am Jakobsbrunnen trifft. Und ich finde es so toll, dass Jesus diese eine Frau gesehen hat, die fünf Männer hatte, die kein Mann behalten konnte. Die Männer haben es bei ihr nicht ausgehalten oder sie hat es bei Männern nicht ausgehalten. Sie hat keine Liebe halten können. Diese Frau trifft er am Jakobsbrunnen und er gibt ihr mit auf den Weg, was das Erste und Wichtigste ist in unserer Liebes- und Lebensstrategie. Das gucken wir uns mal an. Und das ist auch das, was Gott für Lea und auch für Rahel wollte. Und zwar hält Jesus an und er macht Pause dort an diesem Brunnen und der heißt Jakobsbrunnen, genannt nach dem jungen Mann, der in dieser Geschichte drin ist mit Lea und Rahel. Und dort trifft Jesus eine Frau. Und sie fangen an zu reden über Wasser und Durst und Trinken. Und auf einmal sagt Jesus zu ihr, geh hin, lass uns doch nochmal weiter unterhalten, aber hol deinen Mann mit ins Gespräch rein. Hol deinen Mann und dann komm wieder zu mir. Und die Frau sagt zu Jesus, ich habe keinen Mann, beziehungsweise ich habe keinen Ehemann. Einen Mann hat sie schon irgendwie, aber keinen Ehemann. Und Jesus sagt zu ihr, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Ehemann. Denkt die Frau, der weiß das? Wieso weiß der das? Und fragt ihn, Herr, bist du ein Prophet, dass du das weißt aus meinem Leben? Sie waren fremd. Und dann fängt Jesus an, mit dieser Frau über den Glauben zu reden. Er kommt also vom Thema Mann und Beziehung zum Thema Glauben. Denkt man, was hat das miteinander zu tun? Es sind doch zwei verschiedene Themen. Männer lieben, Beziehung in Beziehung lieben und der Glaube. Aber Jesus sagt zu ihr, er geht erstmal auf den Glauben ein und er sagt, wenn du glaubst und wenn du richtig glauben willst, dann musst du in deinem Geist und in der Wahrheit glauben. Was hat das mit Mann oder mit Beziehung zu tun? Was Jesus dieser Frau sagt und was Gott uns auch heute Morgen sagt, wenn wir eine Rechnung aufmachen, was Beziehung angeht, ja, ob es nun Ehemann ist, ob es familiäre Beziehungen sind, so reicht es nicht, wenn dein Glaube äußerlich ist, außen ist, wenn dein Glaube Stopp macht vor deinem inneren Menschen. Stell dir mal vor, du hast Stress mit deinem Mann. Nehmen wir mal an, du bist hier in der Gemeinde, du hast Stress mit deinem Mann, ihr liegt abends im Bett, ihr schweigt euch an. Dann kannst du doch nicht aufstehen, erstmal nachts um 11 zum Telefon gehen, Pastor Jörg anrufen und sagen, ich habe so viele Probleme, kannst du mir bitte mal sagen, was ich jetzt machen soll? Der Glaube muss im Geist, im Herzen dir nahe sein, damit du in diesem Moment, wo du Liebe brauchst, wo du Probleme hast, im Geist mit Gott reden kannst. Er sagt ihr, wenn du lieben willst, wenn du glücklich sein willst in deinen Beziehungen, dann muss dein Glaube drin sein, damit du mit Gott zusammen ganz nah Liebe üben kannst. Denn er ist der Gott der Liebe, der einen beraten will, der einem helfen will. Und er muss ganz nah im Inneren sein, im Geist, im Herzen. Es reicht nicht außerhalb von einem. Ich kann nicht erst in die Kirche gehen und Kerzen anzünden, um rauszufinden, wenn ich über meine Probleme reden will oder wenn ich fröhlich bin, eine gute Zeit habe, mit meinem Mann danken will, sondern ich tue es in meinem Inneren, in meinem Herzen und in meinem Geist. Und Gott war dabei, Lea diese Liebe beizubringen. Als aber Gott sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Sie bekommt tatsächlich Kinder. Sie bekommt erstmal drei Kinder. Und diese Kinder nennt sie nach der Ahnung, die sie von Gott hat. Sie sagt, der erste Sohn Ruhm, Gott hat gesehen. Der zweite Sohn Simeon, Gott hat gehört. Und der dritte Sohn heißt Levi, und das heißt zusammengefügt. Sie drückt mit den Namen ihre Hoffnung aus auf die Beziehung, verkorkste Beziehung mit Jakob gerichtet, dass Gott irgendwo mit drin ist da. Sie weiß aber noch nicht genau wie. Was sie dann aber tut, und das zeigt, dass sie noch nicht dem Gott der Liebe vertraut und auf ihn hofft, dass er ihr hilft. Sie versucht, sich noch selber zu helfen. Und die erste Strategie war, die erste Strategie war, mein Leben gelingt, ich bin glücklich, solange meine Gefühle gut sind. Das ist die erste Strategie, nach der wir lieben, nach der wir treu bleiben. Solange meine Gefühle gut sind und mich glücklich machen, sind auch die Beziehungen gut und halte ich durch und bin treu. So, dann bekommt sie aber noch einen Sohn und diesen Sohn nennt sie eben Levi, das heißt verbunden, zusammengebunden und sagt dann, abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Und das ist die zweite Liebes- und Lebensstrategie, dass wir so lieben, dass wir sagen, ich gebe dir, was du brauchst und dafür musst du mich lieben. Oder wenn du mir gibst, was ich brauche, liebe ich dich und bleibe ich dir treu. Wen haben wir denn da? Wir haben, Jakob will Rahel alleine. Lea will Jakob haben. Rahel will Kinder, sie ist unfruchtbar, sie kriegt keine Kinder und will Jakob nicht teilen mit Lea. Jakob will seine Ruhe haben und ein bequemeres Leben haben. Es ist miserabel. Aber um aus diesem miserablen Spiel des Aufrechnens rauszukommen und dem Gott der Liebe zuzutrauen, dass er von außen ins Leben eingreift, von innen die Kraft zur Liebe gibt und von innen das Vertrauen, dass es gut werden wird, müssen wir uns mal angucken, wie Gottes Rechnung eigentlich ist, wenn er liebt. Wie ist seine Rechnung? Wie ist seine Strategie? Das Erste, was Gott von sich sagt, und wir müssen gucken, was er über sich selber sagt, wie er sich uns zu erkennen gibt. Er sagt, ich mache immer den Anfang mit dir. Ich liebe dich zuerst. Er wartet nicht, dass wir ihn zuerst lieben. Gott sagt, ich will dich zuerst lieben. Und er sagt, ich strecke meine Arme aus zu einem Volk, das meinen Namen nicht anruft. Wer Jesus nicht kennt, ist für ihn kein Problem. Er streckt seine Arme aus. Er liebt zuerst. Auch heute Morgen, du kennst Jesus nicht, er ist dir fremd, ist für Gott kein Problem. Gottes Arme sind offen und er ist schon da. Er macht den Anfang. Er sagt über sich selber, ich stelle keine Bedingungen, du brauchst nicht Opfer bringen, Du brauchst keine geistlichen Verrenkungen machen. Ich liebe dich, ich kenne dich mit Namen. Komm zu mir. Und er sagt sogar, komm zu mir, ich will dir Last abnehmen. Ich will dir Ruhe geben. Lern von mir. Ich bin der Gott der Liebe. Umsonst, ich gebe es umsonst. Gott hat sich für Liebe entschieden. Das ist seine Entscheidung gewesen. Obwohl er heilig ist, ohne Dunkel, ohne Böses. In Gott ist nichts Böses. Weil er aber heilig ist, weil er so erhaben ist, so hoch ist, wir haben ihn angebetet vorhin, kann er es auch nicht dulden, wenn um ihn herum, wenn Menschen zu ihm kommen, die böse sind, die fies sind, die ihn nicht gesucht haben. Wir in Deutschland kennen das nicht, aber meine Freundin Subanna kennt das. In asiatischen Ländern werden Opfer gebracht, auch in Indien. Opfer gebracht, warum? Um Gott gnädig zu stimmen. Aber weiß man es? Ist Gott gnädig oder ist er nicht gnädig? Und das, da ist was dran. Gott muss uns gnädig sein. Weil wir aber aus Gottes Sicht nicht heilig, nicht vollkommen, böse sind oft, nicht das Gute tun und nicht das Gute wollen, hatte Gott ein Problem damit, dass er so ist? Wie kann er gnädig sein? Okay, in asiatischen Ländern, auch in vielen anderen, werden Opfer gebracht. Das war auch Gottes Weg. Es musste ein Opfer herkommen. Ein Opfer, was ihm genügt. Was hat er aber getan? Und das zeigt seine Rechnung und seine Liebesstrategie. Er hat gesagt, kein Mensch kann das Opfer bringen. Ich werde selber ein Opfer. Ich werde dem Menschen selber ein Opfer geben. Und er hat zu seinem Sohn Jesus gesagt, geh auf die Erde, werde du das Opfer, auf das ich all das Böse lege, all die Schuld lege. Und wer Jesus ansieht und das glaubt, dem werde ich gnädig sein. Es braucht keiner selber opfern. Jesus ist das vollkommene Opfer, auf den Gott die ganze Schuld und das ganze Böse gelegt hat. Ich gucke also zu Jesus und ich sage, ja, du bist das Opfer. Du bist das Opfer, ich nehme das an. Auf mir ist nicht der Zorn, mir ist stattdessen Gott gnädig. Gott hat uns nicht gegeben, was wir verdienen auf der Erde. Er hat sich selbst wehgetan, sich selbst gegeben in seinem Sohn, damit wir lieben können. Und das ist eigentlich auch Weihnachten, Subanna. Das ist die Botschaft von Weihnachten, dass Jesus auf die Erde kam, um sich selbst als Opfer zu geben. Er hat selber bezahlt, nicht wir brauchten bezahlen. Aufrechnen ist nicht die Liebe, die Gott gefällt. Er weiß, dass die Liebe, die man nicht verdient, viel kostbarer ist. Und diese Liebe will er geben. Wenn wir alles vermasselt haben, wissen wir eigentlich, ich habe das nicht verdient. Und dann sagt Gott, ich will dich gerne heilen. Ich will gerne meine Hände und Arme aufmachen. Ich möchte zerbrochene Seelen heilen. Und das weiß Lea noch nicht. Sie hat sogar einmal Liebe gekauft. Ihre Rechnung war, ein Sohn von Lea hatte auf dem Feld bestimmte Früchte gefunden und diese Früchte hatten damals die Bedeutung, nennt sich schweres Wort, Aphrodiasikum, kennt ihr das? Also diese Früchte sollten Liebe hervorbringen im Mann oder in der Frau. Die hießen Liebesäpfel und die hatte der Ruben gefunden auf dem Feld, ihr Sohn, und Rahel hat das gesehen, hat gesagt, gib mir die Liebesfrüchte, ne? Und Rahel hat gesagt, was, du hast mir meinen Mann weggenommen. Wenn ich dir die Liebesäpfel gebe, dann will ich heute Nacht mit Jakob schlafen. Okay, sie den Handel gemacht. Das ist die Rechnung von uns. Wir rechnen auf. Leider ist ihr Herz noch stolz und sie vertraut noch nicht darauf, dass Gott ihr Wohl, Frieden und Lebensqualität geben kann. Und so geht sie einer weiteren Liebesstrategie nach. Und zwar ist die dritte Liebesstrategie, Gott lieben ja, aber meinen Nächsten nicht mit mir. Wir Christen haben aber das höchste Gebot, Liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, oder du sollst deinen Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gottes erste und höchste Gebot. Aber Rahel und Lea sagen, nee, nicht mit mir. Gott ja, Nächste nicht. Keine Versöhnung, Rache. Wenn wir Rahel anschauen, denken wir vielleicht, ja, sie hat unsere Sympathie, weil sie so ein Winner-Typ ist. Ne? Sie hat all das Äußere, sie hat all das Schöne, sie hat den Mann, der sie begehrt. Sie hebt sich ab. Sie ist auf der Gewinnerseite. Wir lieben schöne Frauen. Wir, meine ich jetzt die Gesellschaft, siehe Hollywood, wir lieben schöne Frauen und setzen schön mit gut gleich oft. Wir sehen Lea, vielleicht hat sie unsere Sympathie, sie ist das Opfer irgendwo. Ne? Sie ist so wie Otto Normalverbraucher, sie sieht aus wie du und ich, wir sind ja keine Diven. Ne? Also wir sehen ja nicht aus wie Hollywood-Schönheiten. Wir sind so ganz normal, vielleicht können wir mehr mit ihr sympathisieren. Aber Gott hat nicht diesen Blick auf Menschen in der Weise, sondern Gottes Herz wird bewegt dadurch, wie er Menschen und Frauen auch heute Morgen dazu bekommt, ihn zu lieben und sich in ihrem Leben helfen zu lassen, um Liebe in ihr Leben hineinzubringen, den Kampf aufzugeben, den Kampf in Beziehung. Aber Gott ändert seine Meinung nicht. Egal, wer von den beiden Frauen vielleicht sympathischer ist, Gott sagt, Gott lieben, ja, okay, es fängt an in ihrem Leben, in Leas Leben, aber den Nächsten lieben wie sich selbst, das will Lea nicht. Gott sagt dazu durch seinen Geist in 1. Johannes 4,8, wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Du denkst, du kennst Gott, aber hältst Zorn und Bitterkeit und Wut und Hass fest, dann irrst du dich. Du kennst Gott nicht, wenn du nicht liebst. Du bist vielleicht auf dem Weg, aber es passieren noch Irrtümer. Lea sagt zum Beispiel, die fangen dann an zu konkurrieren, wer mehr Kinder kriegt, und Rahel ist sauer, und nicht nur sauer, sie ist voller Zorn auch auf ihren Mann, dass sie nicht schwanger werden kann. Und dann sagt sie zu ihrer Magd, komm her, geh du zu meinem Mann, das Kind, das du kriegst, wird mein Kind werden. Das ging damals so. Okay, es passiert. Rahel, ihre Schwester, bekommt durch die Magd ein Kind, nimmt das als ihr Kind an, und dann legt Lea auch los und gibt Jakob auch noch ihre Magd. Und sie sagt, Gott hat es mir gelohnt, dass ich meine Magd meinem Mann gegeben habe. Niemals. Sie kennt Gott nicht. Wo zwei Frauen um einen Mann gekämpft haben, kämpfen jetzt vier Frauen um einen Mann. Das kann nicht sein. So ist Gott nicht. So ist nicht der Gott der Liebe. Aber sie will es Gott zuschieben, dass er sie dafür gesegnet hat. Sie kennt ihn noch nicht, weil Bitterkeit, Zorn, Wut und Streit ihren Blick auf Gott verdunkeln. Ihre Entscheidung für Kampf und Streit schließt Gottes Lösungen aus. Aber Gott kann warten. Und er greift wieder ein in diese Geschichte. Aber, und das ist jetzt mein letzter Punkt, er muss eine Generation weiter warten, bis er einen Menschen findet, der bereit ist, den Gott der Liebe in sein Herz zu lassen und ihn es in die Hand nehmen zu lassen. Und zwar ist das der Stiefsohn von Lea. Es waren also Rahel und Lea die Mütter, die haben Kinder bekommen. Und Rahel hat einen Sohn bekommen, der hieß Josef. Und es war, ich weiß nicht, ein Zeitraum von vielleicht 20 Jahren, wo Rahel, Lea und Jakob, Bilha die Magd und Silpa die Magd in Streit und Konkurrenz miteinander gelebt haben. Stellt euch mal das Leben der Kinder vor. Ja, daraus sind 12 Kinder entstanden. Stellt euch mal vor, was die jeden Tag mit angehört haben. Alles ist hellhörig in Zelten, ja. Die haben alles mitgekriegt bis 5 Stellen nach dem Komma, was da zwischen Mann und Frau gelaufen ist. Und da wird dieser Sohn geboren. Und bei der Vorbereitung habe ich das erste Mal gedacht, es war zwar mies, wie Josef da rausgeholt wurde aus der Familie, aber letztendlich hat ihn vielleicht sogar Gott rausgeholt, damit er dieses Elend dort, damit da so ein Cut ist, so ein Umbruch ist. Auf jeden Fall ist Folgendes, Gott muss eine Generation warten, bis dieser Josef geboren wird. Und das ist Hoffnung jetzt für alle Scheidungskinder, ob ihr seid oder in unseren Familien Scheidungskinder sind. Schwierige Verhältnisse, wenn man sich entscheidet für den Gott der Liebe, der eingreift und hilft, ist Hoffnung da. Was ist passiert? 12 Kinder, nicht nur die Eltern untereinander verstritten, auch die Kinder untereinander verstritten. Das geht so weit, dass die Kinder so neidisch aufeinander sind, dass sie zu diesem Josef sagen, was von Rahel, der Schöneren, der Sohn ist. Du bist so ein Angeber, die Dinge, die du sagst, wir wollen dich nicht länger in unserer Familie haben. Den bringen wir um. Ja, haben sie sich als Erwachsene dann verabredet. Das passiert nicht, aber sie verkaufen ihn. Sie schmeißen ihn in eine tiefe Grube und verkaufen ihn an eine Karawane, die vorbeikommt. Und Jakob, dem Vater, sagen sie, ein wildes Tier hat ihn umgebracht. Jakob wird verkauft, kommt nach Ägypten, kommt dort in eine High-Society-Familie, wo er der Verwalter eines großen Anwesens wird. Aber die Frau von diesem Verwalter hat ein Auge auf den schönen Josef geworfen, denn er hatte die Schönheit seiner Mutter geerbt. Ja, er war schön von Angesicht, Josef. Die will unbedingt mit ihm schlafen und er sagt nein. Wie kann ich das Gott antun? Es war in seinem Herzen Glaube, der ihn bewahrt hat, Böses zu tun. Sie hat versucht, ihn mal zu erwischen, ihn ins Bett zu ziehen, als keiner im Haus war, diese Ehefrau von diesem Herrn dort. Er floh weg, sie hat um Hilfe geschrien und er ist dafür unschuldig ins Gefängnis gekommen. Erst war der Verkauf. Bitterkeit, Hass, Dunkel könnte in seinem Herzen Raum finden. Dann wurde er unschuldig ins Gefängnis getan, dieser Josef, dieser Stiefsohn. Bitterkeit und Dunkelheit könnte sein Herz hart wie ein Stein machen. Seine Brüder wissen nicht, was mit ihm geworden ist in all den Jahren. Er war 17, als er verkauft wurde. Er kommt also nach Ägypten, aber in Ägypten steigt er auf zu dem zweiten Mann im Lande, weil Gott ihm übernatürlich Träume gibt und der Herrscher im Land, der Pharao, das mitkriegt und ihn dann ganz kurz gesagt, erhöht als zweiten Mann im Volk. Nach 20 Jahren kommen die 11 Brüder zu Jakob, um von ihm Essen zu kaufen, weil eine Hungersnot im Lande ist. Und sie erkennen nicht, dass sie Josef vor sich haben. Jetzt hätte Josef Rache üben können. Offene Rache. Er war in der Position für brutale, offene Rache an seinen Brüdern und an seiner Familie. Er hat sein Kind auch benannt. Er hat sein Kind genannt, Gott hat mich vergessen lassen, das Elend und mein Vaterhaus. Sein Vaterhaus bedeutete Stress und Streit. Aber dieser Josef hat den Gott der Liebe in sein Herz gelassen. Und Gott hat ihn weich geklopft. Und hat ihm gezeigt, dass er diese Dunkel, Bitterkeit und Hass in seinem Herzen nicht dulden darf. Er hat dem nachgegeben. Und als er nach über 20 Jahren seinen Brüdern gegenübersteht und sie ihn nicht erkennen, ist seine Reaktion, er weint um sie. Ja, sie kommen als Delegation zu ihm, sie erkennen nicht, dass er der Bruder ist, den sie verkauft haben. Und er muss rausgehen in einen anderen Raum und weint laut, dass die ganze Truppe dort, alle, die mit ihm im Haus sind, das hören, wie er weint. Er weint und versucht sich zu sammeln, wie er seinen Brüdern gegenübertreten kann. Und dann kommt ein Satz, den er sagt, der zeigt, dass Gott wirklich Zugang zu seinem Herzen hatte und all das Böse rausgerissen hat aus seinem Herzen. Er sagt nämlich, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und das war das, was Gott auch in Leas Leben tun wollte. Der Schmerz und dieses Betrogensein, der Mangel an Liebe, den sie hatte, wollte Gott zu ihr sagen, ihr habt's vermasselt, aber ich werde es gut machen. dieses, wenn ich liebe, dann kenne ich Gott, das war in Josef. Und dieser Satz, den er über Gott sagt, dass Gott es gut machen wird, er hat auch die Macht dazu, er ist Gott. Der hat mich 3000 Jahre später angesprochen, als ich es in der Bibel gelesen habe, weil ich auch eine sehr, sehr schwierige Liebesgeschichte habe und hatte mit meiner Schwiegertochter. Sie kam mit 17 Jahren in unser Haus als Freundin von unserem ältesten Sohn und es war so das erste Mädchen, was bei uns einbrach in unseren Männerhaushalt. Ja, ich habe 4 Söhne, eine Tochter und Tabea kam bei uns rein in eine Familie. Erste Kind, man will alles richtig machen und Sister, du wirst das erleben, wenn noch alle zu Hause sind und es kommt ein Freund oder eine Freundin rein, dann ist das ganz eng, alle drauf. Jeder will mit dem Mädchen reden, jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben. ist jetzt ganz anders. Jetzt ist nur noch David zu Hause, das wird ganz anders. Okay, aber dieses Mädchen kam bei uns in der Familie und es entwickelte sich eine schwierige, sehr, sehr schmerzliche Geschichte daraus. Es ist schwer, das alles aufzudröseln. Es gab ein paar Eskalationen auch. Es gab Schwachheit und Versehen von unserer Seite, von Jens und mir. Bestimmt jugendliche Unreife auch von Benny und Tabea. Aber es endete damit, dass Tabea 3 Jahre nicht mehr zu uns ins Haus kam. Ich kann das ganz offen sagen, wir sind Familie, wir kennen uns, ihr kennt auch die Geschichte. Kam sie 3 Jahre nicht zu uns ins Haus und das als Frau, ja, als Mutter, als Frau, das erste Kind, das, da kannst du nur noch zu Gott schreien, ja. Du willst keinen vergraulen aus deinem Haus, du willst alles richtig machen, du willst auch nicht alles stehen lassen und meine Liebesstrategie in dem Sinne, wenn jemand total sagt, nein, ich komme nicht mehr, in dieser Situation schreist du und bittest den Gott der Liebe, Herr, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich sehe sie nicht, ich verliere vielleicht auch Benjamin, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, kam dieser Vers, den Gott Josef ins Herz gelegt hatte. Ihr gedachtet, es böse zu machen, in Klammern, ihr habt es total vermasselt, Gott aber gedenkt, es gut zu machen. Ja? Und an diesem Vers habe ich jahrelang festgehalten. Insgesamt waren sie 7 Jahre zusammen, wie Jakob, ohne geheiratet zu haben. Sie haben nach 7 Jahren geheiratet. Und die Geschichte geht noch weiter, bin ich aber auch schon bald am Ende. Wollt ihr das noch hören? Ist schon 12. Soll ich das noch zu Ende erzählen eben? Also, bitte? Fortsetzung folgt. Okay, dann haben vor der Hochzeit haben Versöhnungsgespräche stattgefunden, hauptsächlich mit Jens, weil Benny hatte gesagt, ich heirate nicht, wenn die Beziehung zu meinen Eltern nicht wiederhergestellt ist, was ich auch gut fand. Gut, dann wurde geheiratet und etwas Neues fing an. Leute, wir haben uns am Kreuz vor Jesu Angesicht, Gottes Angesicht getroffen. Benny, Tabea und Jens haben Dinge ausgeräumt und es war ein Neuanfang. Wirklich, es ist wirklich ein Neuanfang passiert. Aber in meinem Herzen hatte ich die ganze Zeit diese unheimliche Last. Wir sind schuldig geworden als Eltern. Wir haben es vermasselt, wir haben es nicht gepackt. Das war eine Riesenlast auf meinen Schultern. Aber ich habe Tabea auch nie alleine erwischt. Sie wohnt in Berlin und es war schwierig. Sie ist nie alleine gekommen. Und es hat 3 Jahre gedauert, bis ich das erste Mal alleine nach Berlin gefahren bin und sie besucht habe. Als wir dann zusammen saßen, Benny war arbeiten, sie war zu Hause, habe ich gesagt, liebe Schwiegertochter, jetzt ist die Möglichkeit, wenn du noch etwas hast aus der Vergangenheit, wenn Dinge da sind, die dich belasten bezüglich meiner Person, bitte rede drüber. Ich möchte, dass jetzt alles ausgeschüttet wird, was irgendwie geteilt werden kann. Ich höre zu, ich denke drüber nach, hier bin ich. Und dann hat sie ausgepackt. Dann hat sie nochmal zum allerletzten Mal ihren Blick auf die Situation, ihre Gedanken über mich gesagt. Wir haben geteilt nochmal über die Zeit damals und dann bin ich nach Hause gefahren. Leider konnte ich nicht heulen im Auto, weil meine Schwester mitgefahren ist und ich lieber alleine heulen wollte. Aber dann habe ich zu Hause eine Woche geheult, getrauert und geweint über mich, über ihre Sicht, wie sie mich gesehen hat. Und jetzt kann ich mich entscheiden, mache ich mein Herz hart oder lasse ich mein Herz weich sein und bitte den Gott der Liebe, dass er mich lehrt. Und ich habe gesagt, du hast gesagt, Gott, ihr gedachtet, es böse zu machen, aber ich gedachte, es gut zu machen. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet und ich kann nur sagen, Gott, erforsche mich, prüfe mich, sieh mein Herz an. Ich kenne mich selber nicht gut genug. Wenn das in meinem Herzen ist, raus damit. Ja? Wenn sie Dinge in mir sieht, die ihr so angestoßen haben, weg damit. Ich halte die nicht fest, nur weil ich denke, zu hoch von mir denke und weil ich denke, sie sieht mich nicht richtig. Ich habe eine Woche getrauert und dann war gut. Sie hat mir dann geschrieben, sie fand es gut, das Gespräch. Ich habe ihr geschrieben, ich bin total fertig. Ich wusste nicht, dass du so schlecht von mir denkst. Aber Gott hat mich getröstet. Ja? Ich habe Trost darin gefunden, dass das erst der Anfang war. Es wird besser werden. Wir bauen. Wir bauen Gutes. Und wir können nur Gutes bauen, wenn unsere Liebesrechnung nicht aufrechnen ist, wie du mir, so ich dir. Wenn wir denken, ich handle so und so, du musst mich lieben. Oder wenn wir offenen Kampf oder Rache angehen. Und dieses Gebet zu Jesus Christus, Herr, sei mein Lehrer in Sachen Liebe. Er sagt, was nützt es, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben? Meine Schwiegertochter konnte mich vielleicht nicht lieben, die 3 Jahre. Aber deswegen bin ich trotzdem aufgefordert, sie zu lieben, nach meiner Kraft und meinem Vermögen. Das Wort bleibt. Gottes Wort richtet sich nicht nach uns, sondern wir müssen uns nach Gottes Wort richten. Ja, und so hat auch da etwas Neues angefangen mit meiner Schwiegertochter. Da bin ich sehr froh drüber. Ich habe sie sehr lieb. Es ist eine ganz, ganz tolle Ehefrau. Soweit ich es sehen kann, ist eine tolle junge Frau geworden. Und die Entscheidung, die sie trifft, wie sie sich entscheidet zu leben, ihrem Mann gegenüber und in den Beziehungen, freue ich mich drüber. Ich bin schon wieder durcheinander. Moment. Bin ich auch am Ende? Was habt ihr denn schon ausprobiert? Zum Beispiel in der Ehe. Lea konnte nur versteckte Rache üben oder so die kleinen Gemeinheiten loslassen. Ha, Laura frisch verheiratet ein Jahr. Aber nach 36 Jahren kann man auch ganz gute Strategien entwickeln. Was für eine Liebesstrategie man wählt. Ich bin froh, dass Gott in meinem Herzen wohnt und dass er innen drin redet. Nee, Raffi, den Weg geh nicht. Nee, halt dich nicht für klug, du siehst das nicht richtig. Er berät mich, er zeigt mir die Wahrheit, er wohnt in meinem Herzen. Wenn du dich wiedergefunden hast und denkst, dass dein Blick verdunkelt wird, vielleicht durch Bitterkeit oder Zorn, was in deinem Leben ist, wenn Menschen dir wehgetan haben oder auch Ehemänner dir wehgetan haben, du kannst es bei Jesus loswerden. Er nimmt dir die Last ab, kommt zu mir, sagt ihr, die ihr mühselig und beladen seid. Du brauchst den klaren Blick auf die Liebe, nicht den unklaren Blick. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann freue ich mich, dass du heute von dem Gott der Liebe hören konntest, wie er sich selbst als freiwilliges Opfer hingab. Seine Liebesstrategie ist, uns Liebe zu geben, damit wir im Frieden leben können. Amen.